SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Wir beschäftigen uns heute mit WM-Trikots und dazu begrüße ich sehr herzlich die Designerin Ina Franzmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wolters. Ich danke ganz herzlich für die Einladung.
Sehr gerne. Mich würde natürlich interessieren, gestern gab es eine unglückliche Niederlage für die deutschen Fußballer. Haben Sie das Spiel gegen Ecuador gesehen?
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe den Abend mit guten Freunden, Kollegen aus Stuttgart verbracht und dann nur von dem Ergebnis erfahren. Ich hoffe, es geht positiv weiter.
Sie sind Designerin, waren früher unter anderem für Adidas tätig, haben Sportkleidung oder Kleidung entworfen für absolute Sportgrößen. Worauf kommt es da eigentlich an, habe ich mich gefragt. Also sind Sie da in der künstlerischen Freiheit eingeschränkt auch vielleicht?
Naja, also der Bereich im Sport hat so ein ganz anderes Anforderungsprofil, als man es als Kreativer oder Designer in der DOB oder HK hat.
DOB oder HK?
DOB, Damenoberbekleidung, und HK, okay, Herrenoberbekleidung. Weil natürlich in dem Bereich immer die Maxime gilt, Form follows Function. Das heißt, Funktionalität, funktionelle Details sind im Sportbereich ganz wichtig. Also Stichwort Ergonomie, Bewegungsfreiheit, natürlich auch ganz besonders die Materialien, die atmungsaktiv sein müssen etc. Das heißt also, die Funktionalität muss immer beim Design, also beim kreativen Prozess mitgedacht werden. Jetzt kann man sagen, okay, bei so einem Tennistrikot oder bei so einem Soccer-Shirt ist das so ein relativ einfaches Teil. Da gibt es noch nicht ganz so viel zu bedenken. Aber wenn Sie im Sportbereich jetzt an sehr komplexe Teile wie Trekking, Climbing, Jacken denken oder Skijacken, dann ist ja da unglaublich viel Funktion mit verarbeitet. Also die Herangehensweise eines Designers ist eine ganz andere als bei so einem rein ästhetischen Produkt.
Weil das habe ich mich ja gefragt, Sie können ja dann auch nicht mit allen Stoffen arbeiten. Sie können ja jetzt nicht dem Fußballer das schöne Samttrikot verpassen.
So ist es. Also da ist man natürlich ein Stück weit eingeschränkt, was die Materialien anbelangt, muss aber natürlich auch dieses Material-Know-how so ein Stück weit haben oder sich anlernen, weil das unmittelbar dazugehört. Und natürlich ist es so, und das sehen wir ja bei den Fußballtrikots ja auch sehr deutlich, aber auch in allen anderen Sportbereichen, dass auch die Ästhetik, also der visuelle Aspekt, eine ganz große Rolle spielt. Der Endverbraucher ist sehr kritisch geworden, sehr informiert geworden. Und natürlich möchte er nicht nur ergonomisch gut ausgestattet sein, sondern er möchte natürlich auch gut ausschauen. Deswegen ist der Aspekt visuell sehr, sehr wesentlich, sehr wichtig.
Und es hat sich ja dann auch, also wenn wir uns Schnitte angucken und alleine beim Thema Fußballtrikots bleiben, hat sich ja dann auch was getan. Ich fand, früher waren die Hosen viel kürzer und enger, die Trikots dafür ein bisschen plustriger, wie so ein Sack. Das gibt's ja alles nicht mehr. Ich glaube, bei afrikanischen Mannschaften ist es mir zumindest das erste Mal aufgefallen, dass die deutlich körperbetonter dann daherkamen. Auch das gibt's ja, da gibt's ja dann auch so Wellenbewegungen.
Ja, also es gibt natürlich diese feinen Nuancen, die man in dem Stil- oder Trendbereich allgemein flächendeckend über alle Bereiche der Mode- oder Textilindustrie hat, die spiegeln sich natürlich auch im Sport wieder. Also es werden auch im Schnitt Tendenzen, die gerade angesagt sind, die werden natürlich auch, Sie sprachen es an, die Länge der Hosen, der Shorts oder auch die Körper betont oder weitere oder Ärmellösung, das wird alles natürlich auch mit einbezogen, ist letzten Endes ja für den Endverbraucher gar nicht so, auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar, macht aber dann natürlich auch im Verkauf unfassbar viel aus. Das Trikot, um jetzt beim Trikot zu bleiben, das ist ja kein reines Mannschaftstrikot. Das ist da steht ja sehr viel Kommerz auch im Hintergrund. Und der wird natürlich nur erreicht, wenn das beim Endverbraucher, in dem Fall natürlich auch ganz stark bei Jugendlichen, auch angenommen wird. Und insofern muss es ganz klar auch dem modischen Aspekt Genüge tragen. Heute noch viel mehr als vor 30, 40 Jahren.
Aber das wollte ich gerade sagen, das hat sich ja entwickelt. Jetzt ist das ja so, dass es ein Verkaufsschlager dann am besten auch noch sein sollte. Aber vor Jahrzehnten haben die Fußballer das Hemd getragen und sonst kaum einer.
So ist es. Also so hat sich ja auch der Fußball oder die Soccer-Shirts in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also wenn man an die 50er, 60er, 70er Jahre zurückdenkt, haben sie Soccer-Shirts ja kaum im Straßenbild gesehen. Heute, also ich denke jetzt nur gestern an meinen Weg vom Bahnhof zum Hotel, da sieht man, dann war jetzt gestern natürlich auch noch das Spiel, das das befeuert hat, aber gleichwohl, also man sieht im Straßenbild jeden Alters, aber ganz besonders natürlich die Jungen, viele in Soccer-Shirts.
Was ich mich gefragt habe beim Blick auf Ihre Karriere, wenn ich es richtig gesehen habe, mit 25 Jahren sind Sie damals als Frau zu Adidas gekommen. Ist das in etwa
richtig? Ja, ist richtig, ganz genau.
Eine junge Frau in so einer verantwortungsvollen Position, war das typisch für den Bereich Design?
Naja, also ich kam als zu Adidas erstmal als Assistant, also als kleines Assistenzlichtchen und war noch nicht gleich die große gefeierte Stardesignerin, sondern war da wirklich erstmal ein ganz kleines Licht, das Handlangerarbeiten gemacht hat. Und es war ganz sicher nicht typisch für den damaligen Point of View einer Designerin, also meine Kolleginnen. Und ich glaube ich auch, wir wollten natürlich alle in die DOB tolle Kleider machen, Abendkleider entwerfen. Irgendwo hat man ja auch so eine etwas verklärte Vorstellung, wenn man dieses Designstudium ausübt und jeder möchte oder der überwiegende Teil möchte eigentlich in die DOB. Das habe ich dann auch ein Jahr lang gemacht und hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei Adidas, befeuert durch meine damalige Hochschule, die mich durch einen sehr guten Abschluss eben dahin vermittelt hatte und habe dann eigentlich so die Möglichkeiten gesehen, die so ein internationaler Konzern auch bietet und tatsächlich auch der Sportbereich bietet. Ich wurde von meinen Studienkolleginnen eigentlich sehr spöttisch betitelt, was willst du da, die drei Streifen umdesignen, da gibt's doch nichts zu tun. Aber mich hat tatsächlich das erste Gespräch dann im Adidas Headquarter, war damals ja noch ein Familienunternehmen, sehr, sehr begeistert und ich habe einfach diese Internationalität gesehen und auch die Offenheit dieser Sportfirma in neue Designbereiche im Textilbereich vorzudringen, das fand ich spannend. Und so unbedarft, wie man mit 25 dann auch ist, sagt da, das könnte was werden.
So, und dann wollen wir jetzt mal in S1 Leute auf die aktuellen Trikots dieser Fußball-WM schauen. Ich finde, es ist diesmal, ich habe mir so einen Überblick versucht zu verschaffen, viel Rot und viel Blau dabei. Aber mit der Designerin Ina Franzmann habe ich natürlich professionelle Unterstützung an meiner Seite. Haben Sie ein Lieblingstrikot, wenn Sie so die Mannschaften sich anschauen?
Ja, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das heute ja, also schon ewig lange nicht mehr im Soccer Design tätig bin. Also ich schaue auf die Trikots mit dem geschulten Auge einer Designerin.
Na klar.
Ja, das heißt den kommerziellen Aspekt überhaupt nicht berücksichtigend. Und aus der rein ästhetischen visuellen Sicht ist meine absolute Number One das Südkorea-Trikot,
das
Auswärtstrikot.
Ja. Wie es dann
in
heißt?
In diesen Purple-Lila-Shadings. Ich finde, das ist unfassbar gewagt, sehr mutig, sehr neu im Fußballbereich. Hat ja ein florales Muster, was man so auf den zweiten Blick aber auch erst erkennt. Es wirkt ja durch das Shading eigentlich sehr stark, dann auch nochmal durch dieses Tiger-Emblem. Muss dazu sagen, das gilt so für alle Trikots. Ich würde mir tatsächlich auch erst so ein professionelles Statement wagen, wenn ich die Trikots beim Spielen gesehen habe, weil auch die Bewegung, genau, die Bewegung macht ja auch immer etwas mit dem Trikot. Und Sie zeigen es jetzt hier schon, das Trikot natürlich immer in der Kombination mit der Hose, mit den Schuhen, mit den Strümpfen. Und das ist einfach sehr streetwearig, sehr kultig, sehr modern, also finde ich einfach mega stylisch, ist meine Number One.
Aber wenn Sie sagen, dass es auf der Straße gut getragen werden kann, dann sind Sie natürlich schon auch so mit einem gewissen kommerziellen Blick drauf unterwegs. Also dass Sie sagen, das kann ich mir gut vorstellen, dass das die jungen Menschen tragen. Also es ist ja, was ist es für eine Farbe? Lavendel, Flieder,
ja,
irgendwas?
Ja, Lavendel, Purple, Flieder.
Ist jetzt also, eher ist ungewohnt schon, im
ja,
Sport.
Aber deswegen ist es ja auch etwas sehr Neues. Also natürlich spielt für mich auch der Faktor sehr stark rein, ist das jetzt was Neues? Bringt das jetzt so eine kleine neue Revolution in den Sport und dann natürlich folgen doch auf die Straße? Oder ist das einfach jetzt schon ewig gesehen und langweilig? Mhm. Und unter diesem Aspekt finde ich dieses Südkorea-Trikot sehr, sehr gelungen.
Die werden ja auch immer beschrieben, diese Trikots. Und da heißt es dann bei dem Trikot, dass das florale Design die Leidenschaft und Dynamik der Nation widerspiegeln sollen. Ob ich das dann immer darin erkenne, das weiß ich nicht. Aber also ich finde es zumindest auch einen Hingucker, weil es eben so in der Farbgebung noch nicht aufgetaucht ist. Ich habe noch eins mitgebracht. Ist auch ein Auswärtstrikot, das unserer Nachbarn aus der Schweiz. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich bei der Wäsche in der Waschmaschine den Textmarker vergessen rauszunehmen. Der ist so ein bisschen ausgelaufen. Auch, wie nannten Sie es eben, Shading.
Ja.
Und ich habe mir sagen lassen, hier sollen auf dem grünen Trikot der Schweizer die vielen Seen der Schweiz zu sehen sein. Da muss man, glaube ich, ganz genau hingucken als Gegenspieler vielleicht, um die zu erkennen. Aber es ist zumindest auch auffällig.
Da haben Sie recht, gehört jetzt nicht zu meinen 3, 4 Favoriten. Aber ich finde es in jedem Fall auch gelungen, ob man jetzt da die Schweizer Berge oder was auch immer sehen rein interpretiert oder nicht. Das bleibt dem Betrachter irgendwo überlassen. Ich hätte sie auch nicht erkannt. Ja, es ist ein Statement, auch natürlich für die konservative Schweiz. Es ist schon sehr, sehr mutig, aber gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten.
Gut, ich habe noch eins mitgebracht, bevor Sie gleich nochmal sagen können, was Ihnen noch gefällt. Den Senegal. Sieht jetzt auf dem Ausdruck fast aus, als hätte ich es falsch ausgedruckt, weil es sehr blass ist. Es ist sehr blass und dann habe ich festgestellt und bei mir sagen lassen, dass die kräftigeren Farben auf der Innenseite sind. Das heißt also, man könnte davon sprechen, dass es ein Wendetrikot ist. Vielleicht ist das ja auch ein neuer Trend, dass man eigentlich nur noch ein Trikot bräuchte, nämlich das mit den kräftigen Farben innen und das Auswärtstrikot auf der anderen Seite.
Also ist zumindest eine sehr coole Marketing-Story, die man daraus basteln könnte. Ich wusste es nicht, dass es wendbar ist, aber ist tatsächlich ja ein sehr cooler Gag. Also das Trikot nach dem Spiel ausgezogen, andersrum wieder angezogen. Also das sind natürlich so Aspekte, die auch mit bei der Entwicklung, dem Entwerfen von Trikots auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Und? Künstlerisch besonders wertvoll wird dieses Trikot bezeichnet. Das ist das Auswärtstrikot der Belgier. Es ist Babyfarben rosa und hellblau. Und das Design erinnert so an Belgiens großen Maler René Magritte. Gefällt Ihnen das aus? Auch? Also, weil es gibt auch andere Beurteilungen. Das heißt, da war dann zu lesen, dass eigentlich nur noch eine Palme aus Pailletten fehlen würde auf diesem Trikot. Das war, glaube ich, bei jemandem, dem es nicht so gut gefallen hat.
Muss wohl so gewesen sein. Gehört auch nicht zu meinen Favoriten. Geht aber ja auch ganz klar in so eine Streetwear-Richtung durch diese sehr pastelligen, dezenten Farben, die ja jetzt nicht so markant maskulin orientiert sind.
Welche Trikots sind bei Ihnen noch positiv aufgefallen?
Also neben dem Südkorea, und das geht in eine ähnliche Richtung, ist für mich noch das Argentinien-Auswärtstrikot. Das ist so ein sehr kräftiges oder dunkles Blau, ja. Auch mit einem floralen Print. Dadurch durch die Farbgebung so ein Stück weit auch diese Maskulinität mit einbeziehen, finde ich auch sehr stark. Und in eine ganz andere Richtung geht das französische Home-Trikot. Finde ich persönlich an Klassik, Eleganz, Understatement nicht zu überbieten, also großartig. Man hat also zumindest als Designer dann auch immer so diese kleine Kapsel, die als Lifestyle-Kollektion mit dazu kreiert wurde, Zusammenarbeit, Kooperation mit der Designer-Brand Jacquemus. Und wenn man sich da so die Fotokampagnen anschaut, also das Package mit Pullover und Anzug und so weiter, das ist einfach Understatement pur, den Bezug zu Frankreich, natürlich absolut straßentauglich. Ja, ich finde, es ist einfach sehr, sehr gelungen und in dem Kontext Luxury oder heute Quiet Luxury trifft es genau diesen Nerv.
In diesen Tagen sehen wir auf der Straße, in der Bahn oder auch im Büro oft das aktuelle deutsche WM-Trikot, Schwarz-Rot-Gold in V-Form. auf der Brust verlaufend und in der Mitte unterbrochen durch Rauten, durch Weiße, wenn ich es richtig beschrieben habe. Ich habe zum Glück Ina Franzmann als Designerin in der Sendung hier in SWR1 Leute, die kann das mit Sicherheit viel fachmännischer sagen. Dazu wird immer gesagt, dass das 40 Jahre alte Design, für das Sie verantwortlich sind, dort wieder aufgenommen wurde, inklusive dem 2014er WM-Trikot, auch nochmal mit einem V. Sind das so Sachen, die Sie auch darin erkennen oder gucken Sie da einfach ganz anders drauf und sagen, ach, das ist ganz schön?
Naja, also dass das ein absolutes Knock-off des 90er-Designs ist, das ist ja sehr klar erkennbar. Das 90er-Design war ja asymmetrisch, aber ein sehr markantes Element war ja, Sie haben es gerade richtig beschrieben, die Farben Schwarz-Rot-Gold in der Anordnung, dass eben diese weiße Raute dazwischen entsteht. Und das greift ja dieses Design auf, die Anlehnung des 2014er ist die Platzierung. Also das 2014er war ja auch genauso platziert und so hat man jetzt sozusagen das eben verbunden. Aber das, also die Reaktion, die ich zumindest persönlich wiedergespiegelt bekomme und so sehe ich es persönlich auch, es ist eine Anlehnung, ganz klar, eine große Anlehnung an das 90er-Trikot.
Ich habe mal ein paar internationale Stimmen gesammelt, weil dieses Trikot tatsächlich nicht nur bei uns gefeiert wird. Von ganz simpel, wirklich wunderschön. Der dreifarbige Winkel auf der Brust wurde für ein moderneres Publikum neu interpretiert oder auch unverkennbar deutsch. Es spiegelt die nationale Identität wider. Deutschland hat sich erneut an alten Mustern orientiert und die schwarz-rot-gelbe Flaggenraute wiederbelebt. Da steckt ja dann wirklich schon ein Großteil Ihrer Arbeit drin, habe ich mich gefragt. Freut Sie das als Designerin oder sagen Sie, ist auch ein bisschen geklaut vielleicht?
Ich würde eher der Aussage zustimmen. Ja. Natürlich ist es, also man kann sagen, es ist geklaut, ja, es nimmt nochmal die Anleihen des 90er-Designs, aber das freut mich natürlich, macht mich sehr stolz. Also Adidas scheint immer noch so überzeugt von diesem Design zu sein. Wir haben ja auch eine ganz starke, im Fashion-Bereich eine ganz starke Hinwendung zu den 90er-Jahren. Das spielt also sicher auch eine ganz große Rolle, aber das macht mich mal in erster Linie stolz, dass das 90er-Design immer noch so hoch im Kurs steht, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei dem Konzern Adidas, dass man das jetzt nochmal abgewandelt hat.
Werden Sie da eigentlich gefragt als ursprüngliche Designerin, dass man sagt, wir haben vor, das so wieder so ein bisschen aufzunehmen, ist das okay?
Nein, das werde ich in der Tat nicht gefragt. Das war 2018 bei der Fußballweltmeisterschaft so, als man das originale Design, also das asymmetrische, brachte und das im Grunde genommen in einer Schwarz-Weiß-Optik in der linearen, also da wurde ich nicht um Erlaubnis gebeten, aber ich wurde genau drüber informiert und eingeladen. Also da gab es eine PR-Story, eine Marketing-Story um dieses Design, um das jetzige. Hat man mich nicht befragt und auch nicht mit einbezogen, was aber ja auch vollkommen in Ordnung ist. Habe ich kein Problem mit.
Okay, weil ich habe mich halt nur deshalb gefragt, weil das Gleiche gibt es ja auch in der Musik. Da werden dann halt Teile von alten Songs in neuen Songs verarbeitet. Samples heißt das dann. Und da muss um Erlaubnis gefragt werden und es gibt auch noch Geld dafür.
Das gab's bei mir leider nicht.
Okay, gut. Aber es gibt beim deutschen Trikot bei dieser Weltmeisterschaft, wir haben es gestern gesehen, auch noch das Auswärtstrikot. Das ist ein Trikot dunkelblau gehalten mit Türkis, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, dass das passt. Und auch da sind dann wieder kleine Applikationen, nämlich kleine Rauten drin zu sehen in Türkis. Einige sprechen davon, dass es aussieht wie ein Schlafanzug. Anderen gefällt es außerordentlich gut. Wie fällt Ihr Urteil aus?
Also ich habe natürlich auch die Kritiken dazu gelesen, beziehungsweise im Umfeld auch meines persönlichen fußballorientierten Umfeldes wahrgenommen. Es hat natürlich so einen leichten, also die Assoziation zu Schlafanzug, was besonders durch diese Kombination von Türkis-Weiß in den Trims, also in den kleinen Details und dem Dunkelblau innehat. Aber ich muss sagen, wenn man es auf dem Spielfeld sieht, sieht's eigentlich ganz gut aus. Also ich finde es ganz in Ordnung, ganz
und da gelungen. Auch dann wieder in Kombination, was Ihnen wichtig ist, mit türkisfarbener Hose und türkisfarbenen Stutzen.
ganz genau, ja.
Als ikonisch, als Designklassiker wird heute das deutsche Fußballnationaltrikot der WM von 1990 bezeichnet. SWR1 Leute geht weiter mit der Frau, die es entworfen hat, Ina Franzmann. Und was vergessen wird, es kam ja gar nicht zur WM 90 raus, sondern eigentlich schon zur Europameisterschaft 88. Die lief bis zum Halbfinale, aber auch nicht weiter. Für die Weltmeisterschaft 2 Jahre später fiel einem dann nichts Besseres ein?
Das ist eine sehr provokante Frage.
Ja.
Natürlich fiel uns, also uns kleines Designteam, das wir damals waren, diverse Neuinterpretationen ein, aber tatsächlich war keines der Designs, das entstanden ist, so gut wie das 88er. Man muss dazu sagen, das 88er war ja schon auch eine kleine Revolution, da bis dahin die Trikots in ganz schlichtem, cleanen Weiß gehalten waren, immer mit so ein paar kleinen schwarzen Akzenten, schwarzen Trims verziert oder ausgestattet. Und es war dann tatsächlich der Horst Dassler selbst, der mit dieser Idee kam, wir gehen jetzt mal in Farbe. Gut, und als dann war, stellte sich eigentlich gar nicht mehr groß die Frage, in welche Farben, dann war es ja klar, dass man mit den Deutschlandfarben irgendwo experimentierte. Und so ist dann 88 eben dieses Design entstanden, wurde unter vielen Handzeichnung, hat damals ja noch mit der Hand gezeichnet, die dann auf dem Boden lagen. Ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber eine riesige Anzahl, das eben ausgesucht. Und dann hat man in 90, als dann die Welt, oder vor 90 natürlich, die Entwicklung läuft ja immer davor, hat man dann in einem Meeting schon intern beschlossen, dass das Design sehr stark ist. Und letzten Endes hat dann auch Franz Beckenbauer nochmal so den letzten Input gegeben und gesagt, also keines der neu entstandenen ist so gut wie das 88er. Wir gehen mit, was spricht dagegen, mit dem 88er jetzt zur Weltmeisterschaft weiterzugehen? Offensichtlich ein guter Entschluss von
Ihnen. Absolut.
Ihm.
Sie haben ein Exemplar mitgebracht. Ich fasse es wirklich sehr vorsichtig an, weil ich weiß, dass es heute mittlerweile sehr viel wert ist. Und das geht natürlich schon auf die 12, weil es halt, wie Sie gerade sagten, zum ersten Mal dann halt farblich daherkam mit Schwarz-Rot-Gold. Das war auch noch nicht so die Zeit, dass wir freudestrahlend Schwarz-Rot-Gold geschwenkt haben. Und es war damals auch umstritten.
Ja, ganz genau. Also das war ja schon ein sehr markantes Design. Es war eigentlich umstritten so aus zwei Aspekten. Einmal die deutsche Vergangenheit, die ja nicht so rühmlich daherkam und jetzt mit diesem sehr markanten Einsatz der Schwarz-Rot-Gold, also der Flaggenfarben, so nochmal dokumentiert wurde. Da gab es große Ressentiments. Das war so die eine Seite. Und die zweite auch, es war als Design ja wirklich bold. Es war auffällig. Es war so ein Bang. Fiel so in die Zeit der 90er Jahre, wo ja alles sehr, sehr auffallend war. Und also auch in die Zeit von Denver und Dallas Clan. Also es war so die Zeit, wo man klotzte. Und auch das wurde nicht so positiv aufgenommen. Also es heißt natürlich, Adidas war sich sicher, wir gehen mit diesem Design, aber die Reaktion auch jetzt für mich als Designerin waren nicht so positiv. Also ich habe damit am Anfang keine große Furore gemacht.
Okay, ich bin jetzt mal gespannt, wie Sie dieses Design erklären, weil es gibt im Netz zu finden verschiedene Erklärungen. Dieser Verlauf der schwarz-rot-goldenen Farben von der rechten Schulter mehr oder weniger im Zickzack einmal über die Brust nach links. Da gibt es zum einen die Erklärung, es sei der DAX-Kurs der Zeit von damals gewesen. Oder aber es wäre darin zu erkennen, das Abschneiden Deutschlands bei großen Fußballturnieren der jüngeren Vergangenheit von damals.
Es gibt auch noch zudem die Interpretation der Fieberkurve. Nichts von dem, was Sie genannt haben, war jetzt meine Intention. Also man muss dazu sagen, wenn man als Designer arbeitet, dann macht man das ganz viel auch intuitiv. Also man überlegt sich am Anfang gar nicht, was will ich alles damit genau aussagen, was bringe ich rein, sondern also man startet und zeichnet und guckt sich das zig Male an und sagt irgendwann mal, das ist es jetzt. Aber natürlich wollte ich so ein Stück weit diese Aufwärtsbewegung, die ja für Gewinnen steht, mit in das Design reinbringen. Und das zeigt ja diese Kurve oder diese Grafik, die dann ganz klar nach oben führt. Das das war so eine Interpretation oder ein Ansinnen meinerseits und ein zweites schon auch ganz klar, dass das Trikot von der Anordnung auch so ein Stück weit diese sehr guten Figuren der Spieler betonte, also dass es so ein bisschen Maskulinität ausstrahlte, Betonung von Schulter- und Chestbereich, also das war auch so ein Stück weit, was mitspielte, in erster Linie natürlich die markante Grafik.
Dieser Wandel vom, ich sag jetzt mal, Sporthemd zum Kultstück, der ist ja schon gewaltig. Haben Sie mit dem 90er WM-Trikot ja genauso erlebt. Das lag lange im Schrank und spielte keine Rolle.
Ja, das, also man muss ja dazu sagen, dass das Soccer-Shirt wie wenig andere Kleidungsprodukte einem unglaublichen Wandel unterworfen ist. In den 70er, 80er Jahren war ja die ganze Soccer-Szene, also die Fußballwelt, ja noch eher mit einem negativen Duktus behaftet, bedingt durch Hooligans, die ganzen Gewaltausstreitungen. Also Fußball hatte ein komplett anderes und eher negatives Image, als es das heute hat. Und dann ist ja so mit den 90ern und 2000er Jahren ist ja Fußball so ein bisschen raus aus dieser Gewaltecke katapultiert worden. Auch natürlich bedingt durch die Tatsache, dass die Firmen Replika-Shirts machten, die man dann eben auch außerhalb des Fußballstadions oder Spielen getragen hat. Ich würde sagen, noch nicht so in den 90er, 2000er Jahren, lange noch nicht so fashionorientiert, wie das heute der Fall ist. Diese ganze Bewegung begann in England mit so einer innerhalb von Subkulturen, dass das Shirt weiter rausgetragen wurde und hat natürlich jetzt so in den letzten Jahren so einen wahnsinnigen Clash nach oben erlebt. In erster Linie sind das, wie Sie das richtig sagen, so die Retro-Shirts, die eben als viel cooler, authentischer, modischer eingeschätzt werden und die natürlich dann auf der Straße ganz anders getragen werden, also mit zerrissenen Baggy-Jeans, mit irgendeinem kultigen, dünnsohligen Sneaker bei den Jungs und auch bei den Mädels, aber bei den Mädels dann auch oft mit ganz kurzen Rüschenröcken. Und das erzeugt natürlich einen sehr urbanen, streetigen Stil. Also das sieht schon richtig cool aus.
Allerdings, und das hat sich ja wirklich gewandelt. Also früher, Sie haben es gesagt, früher ist man ins Stadion gegangen, da hatte man dann als echter Fan so eine Kutte an, eine Jeansjacke ohne Ärmel, wo dann halt verschiedene Vereinsaufnäher drauf waren. Die gibt's auch heute noch, wird dann auch gepflegt. Aber da ist kaum einer im Trikot gegangen. Ich habe nämlich extra nochmal geschaut, auch zur WM 1990 konnte man im Geschäft das Trikot kaufen. Nicht in der Vielzahl, wie das heute wahrscheinlich der Fall ist. Aber es hat eigentlich kaum einer angehabt.
Ja, das zeigt ja eigentlich so ein Stück weit den Zeitgeist und natürlich auch diese Beziehung zum Fußball. Natürlich gab es immer die Fußballfans, aber heute hat sich das Fußballshirt ja im Mainstream so breit gemacht, dass es auch Leute auf der Straße tragen, die mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut haben und auch gar nicht so Fußball interessiert sind. Es ist einfach gerade bei den jungen Leuten ein absolutes Fashion-Piece geworden. Und wenn man dann auch noch mal so die Macht der sozialen Medien mit im Blick hat, ich glaube, es war 2023, als Kim Kardashian ein AS Roma-Shirt zu irgendeiner Baggy-Hose trug und dieses Bild ja viral ging und durch die Decke schoss. Das ist jetzt gerade 3 Jahre her. Das hat natürlich damit auch noch mal so einen Riesenschwung nach oben eingenommen. Und ja, wie ich schon vorhin sagte, die Retro-Shirts sind die beliebtesten.
Sie haben jetzt gerade Social Media schon angesprochen. Dieser Trend, vollkommen richtig, kommt aus England. Ich habe mir auch rausgesucht, heißt Bloke Core, also Bloke der Kerl, Core der Kern. Über TikTok, Ihr WM-Trikot von 1990 damals sozusagen oder über Instagram in die Welt zu jagen. Das hätte ja auch eine ganz andere Wirkung gehabt. Hätten Sie da gerne mitgearbeitet mit diesen Mitteln?
Naja, sagen wir mal so, es hätte meinen Bekanntheitsgrad nochmal um ein Vielfaches erhöht. Das war 1990 natürlich nicht der Fall, sondern der rekrutierte sich mehr aus der Tennisszene. Es hat natürlich, also wenn sowas zur heutigen Zeit entworfen werden würde, dann hätte das natürlich nochmal eine ganz andere Strahlkraft, als es das in den 90er Jahren hatte. Aber ich bin ganz happy damit.
Sie haben auch für Tennisstars die Garderobe entworfen, nämlich für niemand Geringeres als Steffi Graf und auch Stefan Edberg. Sie haben auch ein bisschen was mitgebracht, ein Stefan Edberg Polohemd von damals. Ist das eine andere Arbeit gewesen, habe ich mich grundsätzlich gefragt. Da durften Sie sich dann bei den Stoffen ein bisschen mehr austoben oder nicht?
Also bei den Stoffen ganz sicher nicht. Da gab es natürlich auch schon die Vorgaben, dass die Stoffe... ganz genau. Also Stoffe war eigentlich natürlich im Tennisbereich außerhalb dieser Spielerkooperation immer ein Thema. Da konnte man im Tennisbereich natürlich sehr, sehr viel mehr machen. Aber für den athletischen Bereich, also für die Tennisstars und den Einsatz der Polohemden auf dem Spielfeld, war man, was Material anbelangt, natürlich schon auch irgendwo beschränkt. Aber in Richtung Design, also in Richtung Print und Grafik, war das natürlich auch ein breites Betätigungsfeld. Also ein sehr kreatives Feld, natürlich auch nochmal so ein ganz anderer Angang als Soccer, logischerweise.
Bei Steffi Graf ist mir in Erinnerung geblieben, habe ich dann mir auch nochmal als Foto bestätigen lassen. Da waren es so Sterne und irgendwie so ein bisschen Blitze gerne auf dem Hemd. Und bei Stefan Edberg, ich halte das hier auch mal gerade hoch, damit man sehen kann, da hatte das schon gleich so was von einer Unterschrift, so als hätte er seine Initialen zumindest draufgesetzt. Das haben Sie entworfen. Wie würden Sie das beschreiben, was ich jetzt hier gerade habe?
Also das ist, wenn man sich ein bisschen in der Kunst auskennt, dann sieht man ja ganz klar so eine Anlehnung an Miro durch diese Farbflächen. Und ich habe mich tatsächlich auch damals von einem Poster von Miro, was in unserem Flur hing, inspirieren lassen und habe dann die Initialen von Stefan Edberg in so einer handschriftlichen Scribble-Variante, das SE, da mit eingebracht. Ich persönlich bin auf dieses Design sehr, sehr stolz. Ich finde, es ist unfassbar gelungen. War damals auch wirklich sehr neu, weil Tennis sehr stark mit geometrischen Designs arbeitete und das Edberg-Design dann mal so in eine ganz freie malerische Richtung ging. Deswegen gehört es so in meiner ganzen Schaffensperiode im Sportbereich zu einem meiner Lieblingsdesigns.
Und es geht farblich auch schon auf die 12. Ne? Also es hat Neonfarben, Grün, Gelb und Rosa mit dabei.
Ja, das muss man dazu sagen. Das war eine Farbvariante. Die Farbvariante, die in der Stefan Edberg gespielt hat, die war einfach klassisch in Grün, Gelb, Rot. Also zurückgenommener, nicht so modisch wie das. Das war einfach eine Farbstellung, die Adidas dann neben der Originalen, die Stefan Edberg auf dem Feld trug, zusätzlich eben angeboten hat.
Ich frage mich aber, zu der Zeit war es ja dann noch mal ein bisschen steifer im Tennissport. Da war ja Weiß die überwiegende Farbe. Und dann konnte man sich halt farblich so ein bisschen austoben, wie Sie das gemacht haben. Waren Sie da nicht in dem Bereich eingeschränkt? Sie hätten es ja nicht knallbunt machen können, das ganze Hemd.
Nein, das Hemd musste immer auf dem Platz natürlich, also der Untergrund, der Hauptfarbe. Die Hauptfarbe musste immer weiß sein. Auf weiß wurde gedruckt, aber man hatte sehr viel mehr Spielraum, würde ich mal sagen, als in dem Soccerbereich. Und natürlich war Tennis, entwickelte sich ja auch von einer unfassbaren Klassik, die damals Tennis noch beherrschte, in eine Mode. Man darf auch ja nicht vergessen, dass die 80er und auch die 90er Jahre mit so Stars wie Idolen wie Ivan Lendl, Steffi Graf, Boris Becker, André Agassi, das in der Zeit wurden die ja sehr, sehr gefeiert und Tennis war sehr, sehr imageträchtig. Also galt einfach als natürlich als ein Stück weit als Luxussport und damit war Tennis gab einfach ein Statement ab, während Fußball so ein bisschen noch in der Ecke der Fußballfans verschwand, hatte das weitaus größere Image zu dieser Zeit, 80er, 90er, ganz eindeutig Tennis.
Ist es einfacher für eine ganze Mannschaft etwas zu designen oder individuell für einen Einzelsportler?
Ich würde sagen gleich, das beachtet man eigentlich. Also aus meiner Warte macht man sich darüber gar nicht so. Man sieht zwar dann dieses Design ja dann auch natürlich im Geiste einmal auf dem Fußballfeld oder dann beim Tennis eben auch, wie es dann in der Realität in dem Zweiermatch getragen wird. Aber es ist für den Angang des Designs nicht so entscheidend.
Wie läuft eigentlich da so die Abstimmung ab? Sie haben eben gesagt, hier auf das von Stefan Edberg bin ich besonders stolz, bei Steffi Graf ist es dann ja wahrscheinlich auch. Und Sie legen das dem Team Graf auf den Tisch und dann hätten Sie auch hören können, nee, gefällt uns nicht.
Also rein theoretisch ja. Ich glaube, ich habe die, war Gott sei Dank nicht so oder nicht oder nie so. Es wurde ja jede Saison eine neue Kollektion entwickelt. Ich glaube, ich habe die Steffi Graf kennengelernt. Da war sie 17 oder noch 16. Zusammen mit dem PR-Mann von Adidas sind wir natürlich viel im Haus Graf ein- und ausgegangen. Und der Vater hat diese ganzen kommerziellen Geschichten für sie geregelt. Steffi war damals noch ja sehr, sehr, sehr schüchtern und natürlich auch blutjung. Aber natürlich hat sie auch immer ihren Input dazu gegeben. Wir hatten immer das Glück, dass ihr die Designs gut gefielen. Und natürlich hat sie dann bei den Passformen, bei den Röckenshorts, hat sie dann eben auch natürlich so ihren Input gegeben. Und das haben wir, hat die Firma natürlich, Adidas natürlich immer mit einfließen lassen. Das ist ja klar. Was Designs anbelangte, hat ihr das immer gefallen. Also Gott sei Dank musste dann nicht nochmal auf die letzten Meter alles umgestoßen werden.
Okay, und wenn Sie was für eine ganze Mannschaft, für die deutsche Fußballnationalmannschaft entworfen haben, eben fiel schon mal der Name Franz Beckenbauer, hat der dann letztendlich Daumen hoch oder Daumen runter gemacht, ob das so durchgeht oder nicht?
Ja, ich glaube, das habe ich damals oder das habe ich vorhin nicht erzählt oder habe ich es doch erzählt bei der, also er hat letzten Endes schon einen großen Input für den 90er, für das 90er Design gegeben, indem er eben sagte, das Design ist so stark, das möchte ich, also würde ich nochmal für 90 befürworten. Firma Adidas hat das auch so gesehen, aber dadurch, dass der Kaiser dann nochmal seine Hand hob, war das dann natürlich irgendwo auch besiegelt.
War das Machtwort gesprochen. Was ich mich ja immer frage beim Fußball, der Torwart, der ist ja immer so ein bisschen außen vor. Der kriegt nicht unbedingt immer das volle Design des Trikots ab. Muss man den extra behandeln?
Ja, ich muss dazu sagen, ich selbst habe nie ein Fußball, also ein Torwart-Trikot entworfen oder meines ist nie ausgewählt worden. Das ist schon auch nochmal immer ein spezieller Angang, weil die ja nochmal die anderen Trikots tragen, aber der Torwart selber wird nicht befragt, ob ihm das gefällt oder nicht gefällt, sondern das entscheidet dann eigentlich die Firma.
Sie haben heute freundlicherweise ein Trikot von 1990 mit allen Unterschriften der Männer, die damals den WM-Pokal geholt haben, mitgebracht. Haben Sie das geschenkt bekommen oder war Ihnen das wichtig, das in Händen zu halten als Erinnerung?
Also ich habe es geschenkt bekommen und habe mich darüber natürlich mega gefreut. War einfach eine sehr schöne Geste. Ist heute natürlich irgendwie auch cool, dass die alle unterschrieben haben. Ich hatte tatsächlich zu diesem Endspiel dann auch eine Einladung von Adidas. Und ich muss heute sagen, ich Idiot, habe sie nicht wahrgenommen. Ich saß also bei dem Endspiel mit einer ganzen Truppe von sehr guten Freunden in Hamburg vor dem Fernseher und wir haben das gefeiert. War natürlich dann auch nochmal so ein ganz besonderer Moment, dass man so das Trikot, was man irgendwann mal abends um 20 Uhr irgendwo entworfen hatte oder finalisiert hatte, gezeichnet hatte, dann so auf dem Bildschirm der Mannschaft zu sehen. Das war schon cool, aber ich habe mich natürlich sehr geärgert, dass ich nicht in Rom war.
Aber Sie haben ja schon deutlich gemacht, dass Sie gar nicht so sportfixiert sind. Ist das vielleicht für die Herangehensweise, um dann so ein Design zu entwerfen, auch ganz förderlich?
Ich würde sagen, ja. Weil ich finde, also man muss, also auf der einen Seite muss man natürlich irgendwie mit dem Sport vertraut sein. Mhm. Also ohne, dass man in der Skater- oder Surfboard- oder Soccer-Szene ist, kann man das nicht. Man muss sich so ein bisschen auskennen, um auch so ein bisschen diesen Spirit, dieses Ambiente irgendwo, mit diesem Vibe irgendwo zu spüren. Aber ich empfinde es auf der anderen Seite auch als Vorteil, wenn man nicht so komplett drin ist, weil man dann einfach auch diese Scheuklappen irgendwo nicht hat. Man geht da komplett frei ran. Und so war das letzten Endes bei diesem Soccer-Shirt auch. Natürlich, ich habe selber natürlich nie Fußball gespielt und ich war auch mittelmäßig Fußball interessiert. Und vielleicht hat es auch so ein bisschen den Kopf frei gemacht in der Kreation, dass man einfach freier rangeht, als wenn man sich sehr mit dieser Szene behaftet fühlt. Das ist so meine Einstellung zum Thema Design in einem bestimmten Bereich.
Wir schauen mal so ein bisschen auf die Reaktionen. Klaus Tüderle hat geschrieben und er sagt dann halt schon so, ist schon erstaunlich, in einer Zeit, in der angebliche Nachhaltigkeit so wichtig ist, geht es hier um Plastiktrikots. Ja, das ist ein Problem, glaube ich, oder?
Naja, also man kann die Zeit jetzt natürlich nicht mehr zurückdrehen und die Funktionalität, die zwar in den 50er, 60er Jahren auch eine Rolle spielte, aber aufgrund der technologischen Entwicklung gar nicht möglich war, die hat man natürlich heute, indem das Material nicht mehr Baumwolle ist und damit natürlich auch nicht mehr nachhaltig, aber letzten Endes es ist natürlich von großer Erfordernis, dass die Spieler in dem Teil nicht schwitzen wie bekloppt, dass der Feuchtigkeitstransport gewährleistet ist, dass die Trikots auch ultra leicht sind. Das sind alles Entwicklungen der Neuzeit, also der letzten Jahrzehnte, die man nicht mehr zurückdrehen kann, aber die auch die Spieler sicher nicht mehr zurückdrehen lassen wollen.
Das glaube ich auch. Ich muss ein Trikot nochmal hervorholen. Wir haben über viele gesprochen, aber eins ist anscheinend bei der S-Fans-Hörerschaft ein wenig in die Kritik geraten. Es ist das aktuelle dunkelblaue Auswärtstrikot der deutschen Mannschaft. Mitch hat geschrieben, es ist das schlechteste Auswärtstrikot ever. Das ist eine Einzelmeinung. Gabi Bauer hat geschrieben, dass sie sich die Frage stellt, was denn dieses Trikot darstellen soll mit türkisenen Hosen und türkisenen Stutzen. Das ist immer so die Frage, welche Geschichte steckt dahinter? Und sie haben mir eben schon deutlich gemacht, als Designerin geht man es dann ein bisschen anders an. Man möchte nicht unbedingt immer eine Geschichte da drin verpacken, oder?
Na, ich gehe mal davon aus, dass ganz sicherlich die Fußball-Division, die ja im Moment oder seit vielen Jahren unter Jürgen Rank, dem Manager von Fußball und Designer, arbeitet, die werden sich schon ihre Gedanken dazu gemacht haben.
Das hofft man, ja.
Was damit ausgedrückt werden soll. Ich persönlich finde, dass es ein gutes Gegenstück zu dem Home-Trikot ist. Ich interpretiere da persönlich selber jetzt nicht viel rein. Das wird aber wahrscheinlich die Truppe um Jürgen Rank vielleicht getan haben, dass sowas immer kontrovers diskutiert wird, dass die einen sagen, das hat Klasse in dem Dunkelblau mit Türkis und die anderen sagen, es erinnert an den Schlafanzug. Das ist eben so. Ja, und damit muss man eben auch dann als Entwicklungsteam leben.
Das glaube ich auch. Was ich mich noch gefragt habe, ob die Arbeit von Designerinnen und Designern nicht geschmälert wird durch zum Beispiel künstliche Intelligenz. Also ich kann mich ja zu Hause jetzt auch an meinen Rechner setzen und sagen, ich lasse mal einfach ein Fußballtrikot entwerfen.
Das wird ganz sicher der Fall sein und wird auch immer mehr Einzug halten. Ich persönlich finde, es gibt unglaublich viele Vorteile von KI. Das heißt also, das, was man in den 70er, 80er Jahren noch mühevoll per Hand gezeichnet hat und in einem viel größeren zeitlichen Aufwand stand, wurde ja dann durch die Vektorprogramme am PC abgenommen und wird heute nochmal durch KI ganz anders befeuert. Also das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein Design einzuscannen und zu sagen, mach mir mal einfach 20 Variationen dazu. Who knows, vielleicht ist das mit dem aktuellen Trikot auch tatsächlich schon entstanden, dass da einfach Variationen von der KI ausgespuckt wurden. Letzten Endes beurteilen mit einem sehr geschulten und natürlich auch dem kommerziellen Auge muss das dann ja die Abteilung oder der Chefdesigner. Und diese Position oder dieses Auge wird die KI nicht abnehmen können. Also von daher sehe ich zwar auch einen gewissen, ich sage jetzt mal, eine gewisse Gefährdung der Branche oder der Designer, weil vieles abgenommen werden wird durch KI. Aber das letztendliche Taste-Level, das visuelle, ästhetische Auge, das ein Designer haben muss, das wird die KI nicht ersetzen können.
Sagt Ina Franz bei den S-Fans. Leute, ich habe noch eine Meldung. Und zwar hat Marion Hoff aus Reutlingen geschrieben. Und zwar, ich durfte mit Ina für eine Frauen-Fitness-Linie arbeiten und habe ihre Professionalität und ihre super charmante Art als Mensch sehr zu schätzen gewusst. Leider haben wir uns aus den Augen verloren. Darum herzliche Grüße.
Das ist mega nett. Da freue ich mich total.
Sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Kommen. Und weiterhin viel Erfolg, nicht nur mit allem, was Sie zu erzählen haben, sondern auch, was Sie tatsächlich geschaffen haben, nämlich ein Stück Fußballkultur alleine schon.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.